In meinen ganzen Roman hatte ich immer weibliche Hauptfiguren. Mhm. Und das ist jetzt zum ersten Mal seit längerem eine männliche Hauptfigur, die aber was für mich sehr Modernes hat. Er ist jetzt nicht unbedingt ein Feminist, würde ich sagen. Ja, aber er ist ein Mann, der sich mit allen möglichen Themen auseinandersetzt und das auf eine sehr moderne Art und Weise. Irgendwann war eine dieser Nachrichten, diese WhatsApp, Voicemail-Nachrichten von Hajo, naja, wie wär's denn, wenn die Kollegin von Peer eine Transfrau wäre? Ich dachte so, ja, wie kommt er denn jetzt da drauf? Er erzählte dann so ein paar Sachen über die auch ein bisschen schräg waren. Und ich dachte, ja, aber wir wollen es jetzt ja nicht lustig machen und so. Und dann merkte ich aber auch relativ bald bei uns beiden, es gibt eine gewisse Unsicherheit mit dem Thema, so, weil wir kennen jetzt persönlich vielleicht gar nicht so viele Transpersonen. Und es ist doch ganz schön, auch unseren Peer da unsicher sein zu lassen und das alles zu erzählen, was auch an uns an Fragen drin ist. Ja, auch was zum Thema Männlichkeit und so weiter, was immer so im Subtext bei uns oft drin vorkommt.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Prolog. Platz. Brüllt Peer. Die Rechenmaschine im Kopf rattert, 300 Meter pro Kilometer aufholen, das ist kein Marathon mehr, das ist verschärftes Intervalltraining. Peer hebt den Oberkörper und schiebt die Hüften vorschriftsmäßig nach vorn. Seine Lungen gieren nach Sauerstoff. Platz! Die entkräfteten Gestalten vor ihm quälen sich mühsam zur Seite, manche missmutig, andere rauen voller Bewunderung. Unvorstellbar, auf den letzten Kilometern noch einmal das Tempo derart zu verschärfen. Aber sie jagen auch keinen Mörder. Hirn aus, ab in den Tunnel. Du schaffst das. Die innere Jukebox auf volle Pulle. Queen, don't stop me now. Peer rennt wie seit seinen besten Tagen nicht. Die Häuser links und rechts verschwimmen mit den Zuschauern zu bunten Wänden, die sich zu einem endlosen Tunnel vermengen. Augen nach vorn. Schultern zurück. Frequenz halten. Fokus, Pedis. Don't stop me now. Der rote Bereich ist längst überwunden. Erste schwarze Blitze zucken durch sein Blickfeld. Peer fliegt durch die Kurve an der Philharmonie. Eintauchen in die Schlucht zwischen den Hochhäusern. Der nächste Tunnel. Am Potsdamer Platz die letzten jubelnden Menschen. Gib alles, brüllt einer. WhatsApp von Stefanie, 250 Meter. Stefanie sollte Trainerin werden. Ihr Timing ist so gut wie Mamas. 250 Meter sind keine Entfernung, sondern Ansporn. Das Brennen im Schritt ist wieder da. Glut in den Lungen, die Messer in den Beinen. Gut so. Die Theorie vom Gegenschmerz besagt, dass mehrere Schmerzherde besser sind als einer, weil sie voneinander ablenken. Das ist kein Schmerz, sagt Mama, nur eine Rückmeldung des Körpers, dass du in der Lage bist, im Spitzenbereich zu funktionieren. Platz! Peer fegt an weiteren Läufern vorbei in die Leipziger Straße. Plötzlich eine vertraute Stimme. Bleib dran, Rakete! Stefanie im Hertha-Trikot auf dem Klapprad, irgendwo hinter der Absperrung. Die Kollegin radelt mit hochrotem Kopf. Peer nickt knapp, jetzt keine Mätzchen, Blick nach vorn.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast mit Paul, Suse und Michael Maisheit. Hallo.
Hallo.
Wie wunderbar, dass du jetzt da bist und du hast aus einem Buch gelesen, das ganz druckfrisch in deinen Fingern noch steckt, das bis dato noch keiner gelesen hat. Nur der Tod ist schneller. Und warum haben wir dich jetzt gerade eingeladen?
Ich habe so ein bisschen den Verdacht, es liegt daran, dass ich zusammen mit Hajo dieses Buch geschrieben habe. Unter dem Pseudonym Achilles fungieren wir beide als Autoren.
Genau. Du bist Drehbuchautor, du hast Bücher schon geschrieben, du hast sogar ein Pseudonym. Das fand ich ja ganz spannend, aber darüber reden wir vielleicht nachher. Jetzt interessiert mich erstmal, wie ist das? Du bist ja nicht Läufer, oder? Oder bist du ein...
Nein, überhaupt nicht. Also ich hab's, glaube ich, bin in meinem Leben noch nicht gelaufen ernsthaft. Also als vielleicht in der Schule halt früher mal. Ich schwimme ganz gerne, fahre auch mal ganz gerne Rad, so, aber Laufen ist überhaupt nicht meins.
Und jetzt schreibst du einen Läuferkrimi. Musstest du dich erstmal mit Joggen beschäftigen oder wie geht man da vor? Also was kommen da für Gedanken?
Naja, das Gute ist, dass ich ja da Hajo habe und der ist ja ein Läufer und kennt sich ja nun wirklich sehr gut aus und das, glaube ich, hat auch geholfen, dass ich mich eben nicht auskenne, sondern auch immer wieder Fragen stellen kann, die vielleicht dann auch ein Leser stellen würde, eine Leserin, die nicht läuft. Und das war eher ein Vorteil, würde ich sagen, dass wir jetzt nicht beide Fachidioten sind sozusagen, dass ich mich da reinfinden musste.
Ich durfte auch schon reinlesen und kann ganz klar die Handschrift oder den Schreibstil meines Vaters erkennen, auch aus seinen Werken unter dem Pseudonym Achim Achilles. Meine Frage an dich, du bist kein Läufer, wäre mein Vater Hajo gerne Polizist geworden. Also der Untertitel des Kriminalromans ist Laufende Ermittlungen und ich werde schon mal so viel verraten. Der Kriminalkommissar, um welchen es geht, ist Läufer und zwar Begnadeter und hat da auch schon mal ganz schön was gerissen und das kommt auch in den ersten tatsächlich Seiten schon so ein bisschen rüber, dass die Kollegen ihn auch so ein bisschen daran messen. Insofern meine Frage an dich, glaubst du, mein Vater hätte jemals einen guten Polizisten abgegeben?
Oh, das wüsste ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass ihn das Laufen vor allen Dingen interessiert hat, auch an dieser Geschichte. Und die spannenden Momente, die halt dann auch möglich sind in einem Krimi. Aber ich glaube, als Polizist sich irgendwo einzuordnen und so, da sehe ich ihn tatsächlich nicht so richtig. Mhm. Aber ich glaube, er hatte ganz großen Spaß dran und so hat er mir sozusagen auch das Projekt gepitcht, dass es Laufende Ermittlungen heißt. Ja, allein dieser Wortwitz hat uns beide sehr gefallen. Und das andere ist natürlich, unser Kommissar heißt Per Pedes. Also von daher war das so der Einstieg und ich glaube, das war das, was ihn auch dran fasziniert hat.
Jetzt musst du mal kurz erzählen, wie ihr überhaupt ineinander gerannt seid, weil Hajo, das weiß ich, der hätte sich das nie allein zugetraut oder hat immer mal wieder angefangen, hat damit auch geliebäugelt, mal einen Krimi zu schreiben, aber spätestens bei der Struktur, wie baut man das auf, wo kommt der Plot, wann kommt wer und wie viel kann ich schon verraten am Anfang und so. Da wäre er hoffnungslos gescheitert. Also wo war da der Punkt, wo ihr euch dann getroffen habt?
Ja, wir haben beide eine liebe Kollegin, Simone Buchholz, die wir beide kennen. Und die organisiert ab und zu so Getaway-Wochen in Mecklenburg-Vorpommern in Lexo. Also irgendwo, wo gar nichts eigentlich ist, außer einem schönen Haus, wo wir mit noch weiteren Kollegen, Kolleginnen für ein paar Tage uns sozusagen selber kleine Workshops gegeben haben. Jeder erzählt so ein bisschen aus seinem Bereich. Ich war da vor allen Dingen als Drehbuchautor, Hajo auch als Journalist und dann hatten wir Romanautorinnen und so weiter. Und da haben wir uns kennengelernt und tatsächlich uns auch direkt ineinander verliebt. Also es hat wirklich sehr schnell gefunkt und Hajo hat mir schon relativ früh erzählt, dass er da schon seit langem diese Idee hat, diese Stichworte hat er auch genannt, auf die ich dann auch angesprungen bin. Und er wusste, dass ich, weil ich auch zu dem Zeitpunkt da gerade an einem Thriller gearbeitet habe, auch Spannungsliteratur gerne schreibe. Und ich weiß, dann wurden wir am zweiten oder dritten Tag von den Frauen zum Einkaufen geschickt und saßen so im Auto und dann erzählte er mir nochmal von dieser Idee und sagte, sag mal, können wir da nicht vielleicht was zusammen machen? Mhm. Und ich sagte daraufhin, ich dachte schon, du fragst nie. Und dann war das eigentlich schon besiegelt.
Dann war das schon eine große Liebe.
Ja, eine richtige Bromance.
Und wie ist das dann, ich meine, wie gesagt, ich kenne ihn ja eigentlich immer nur alleine schreibend. Wie fängt man dann an, so ein Buch zu schreiben? Also es muss ja irgendwie, muss es ja eine Idee geben, wie dieser Kommissar ist. Also entwickelt man dann erst die Figuren oder hat man erst die Story oder wie geht das?
Das ist ein Ping-Pong in der Regel. Also auch, das kenne ich auch von all meinen anderen Projekten. Hier hatten wir ein paar Stichworte. Hajo hatte auch schon eine Grundidee für eine Geschichte, die tatsächlich noch doch ein bisschen anders war, als was sie jetzt am Ende geworden ist. Aber damit haben wir dann erstmal angefangen und haben dann ein bisschen weiter gesponnen, wie halt so ein Fall laufen könnte und dabei auch immer mehr über Per gelernt, also was er so mit sich bringt. Und das ist ein Prozess, der dann erstmal so nebenher über Wochen, Monate ging, wo wir uns immer wieder mal ausgetauscht haben. Ich hatte ab und zu dann einfach komische WhatsApp-Nachrichten oder kleine Voicemails von Hajo und dachte so, aha, okay, ja. Und daraus haben wir dann irgendwann mal eine Story gestrickt im Austausch und dann angefangen zu schreiben.
Jetzt bist du ja Drehbuchautor und du hast, und das finde ich ganz besonders, du hast mit Hans W. Geisendörfer zusammengearbeitet, der ja quasi die Lindenstraße erfunden hat und warst am Ende auch sowas wie Chefautor. Ja, wie kommt man zur Lindenstraße? Also wo war da eure Berührung?
Na, ich habe ja Film studiert, also mit dem Schwerpunkt Drehbuch und tatsächlich gab's dann während des Studiums immer so Einführungswochen jedes Jahr am Beginn des Studienjahres und da kriegte man in den unteren Jahrgängen, wo ich damals war, dann die Tontechnik erklärt oder keine Ahnung was und die höheren Jahrgänge bekamen immer Besuch von irgendwelchen prominenten Leuten aus dem Fernsehgeschäft und deswegen habe ich meine Einführung in die Tontechnik dann geschwänzt und bin zu Hans W. Geisendörfer gegangen, weil ich den auch sehr spannend fand und damals auch eine Freundin hatte, die ein riesen Lindenstraßen-Fan war, ich eigentlich gar nicht und habe mir das so angehört und fand das aber sehr sympathisch, was er erzählt hat und war auch total freudig, weil ich eine Folge sehen konnte, die noch kein anderer sehen konnte, also die hatte er mitgebracht und am Ende sagte er so in dem Nebensatz, naja, wir gucken auch immer mal nach neuen Autoren Und dann dachte ich, naja gut, dann bewerbe ich mich mal. Und das hat dann geklappt. Also das war dann, glaube ich, für alle überraschend. Auch tatsächlich, weil er kurzfristig ein neues Team aufbauen musste, weil die alten Autorinnen relativ überraschend auch ausgeschieden sind. Und dann war ich plötzlich mit dabei, mit 24. Und auch bei einer Serie, wo ich dachte, ach, das ist jetzt eigentlich gar nicht so richtig meins. Das mache ich vielleicht mal ein, zwei Jahre so. Und dann wurden es 20.
Oh, wow. Das finde ich total crazy, gerade auch auf so eine Karriere zurückblicken zu können und auch so lange und so treu quasi einem Kunstprodukt, einer TV-Serie, die dann auch noch in Deutschland wirklich die Lindenstraße, ich persönlich habe es tatsächlich, muss ich schamvoll zugeben, nie geguckt, mich aber im Vorfeld dazu informiert. Und meine erste Frage, ich möchte nämlich kurz bei diesem Thema Drehbuch bleiben, aber zurück auf das Schreiben kommen, weil was mich total interessiert hat, Mama hat das so ein bisschen angerissen, wie arbeitet ihr miteinander? Ich habe mir das so vorgestellt, ne, es ist so ein Herrenhauszimmer, du hattest so Getaway schon beschrieben, ne, dann sitzt da einer übergebeugt über so einem Wustpapier und der andere steht irgendwo am Fenster und denkt gerade. Genau, oder raucht oder schwenkt irgendwas in einem Glas oder so. Das, ich weiß, das ist total übertrieben und alles. Die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, wie schreibst du? Was geht in dir ab? Du hast Drehbuch studiert. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, du stellst dir quasi eine Szene vor und beschreibst diese Szene. Oder beschreibst du eher innerlich eine Geschichte und dann kommt die Szene und wird zu Papier gebracht? Also verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, das kommt jetzt sehr darauf an, welchen Prozess du meinst. Also es gibt natürlich, bei der Lindenstraße gab es einen ganz klaren Arbeitsprozess, der anders lief, als wenn ich alleine zu Hause sitze und einen Roman erfinde, wo ich sozusagen niemanden habe als Ansprechpartner. Und die Zusammenarbeit mit Hajo ist natürlich dann auch nochmal wieder was anderes. Also das ist immer so ein bisschen eben dem Format auch geschuldet, weil ein Drehbuch für eine Fernsehserie schreiben hängt von wahnsinnig vielen Rahmenbedingungen ab. Bei einem Roman kann man aus dem Vollen schöpfen. Andererseits gibt es beim Krimi auch wieder Regeln und so weiter und so fort. Ja. Aber tatsächlich denke ich, glaube, also jetzt für meinen Teil zumindest, ich denke halt doch sehr stark in Geschichten. Ja. Also das ist auch was ich schon als Kind gemacht habe. Also ich habe mir selber immer Geschichten erzählt, mit mir als Hauptfigur sozusagen, und komme sozusagen über Narrative, auch beobachte so auch sehr viel in der Welt. Ja. Also sehe immer einen Zusammenhang zwischen, warum macht jemand was, mit welchem Ziel macht jemand was und so weiter. Und das ist was bei jedem Thema sehr schnell in meinem Kopf ist. Und daraus werden dann auch tatsächlich die Geschichten. Ja.
Also ist erst die Geschichte und dann die Person?
Das ist mal so, mal so. Also das jetzt, gerade wenn man jetzt wieder Lindenstraße nimmt, da ist es natürlich, da gab es die Person ja in der Regel schon. Da wurde ab und zu, habe ich natürlich auch mal eine neue Figur miterfunden. Aber da haben wir ja Figuren schon zuhauf gehabt, die auch eine Fernsehgeschichte in Deutschland schon hatten. Ja. Jetzt hier bei Nur der Tod ist schneller, haben wir das natürlich alles von null auf erfunden. Ja. Und dann ist es, wie ich eben sagte, so ein Ping-Pong, ja, dass man sich immer wieder überlegt, okay, was ist uns da wichtig bei der Figur? Wie kann man das in eine Geschichte wieder verpacken oder an welchen Punkten kann man das erzählen? Wir haben ein ganzes Kapitel, wo mal so der Background von Peer erläutert wird, und das ist eins meiner Lieblingskapitel auch, obwohl dann die Handlung gar nicht vorangetrieben wird. Und anderen Stellen geht es dann erstmal, okay, wer ist der Mörder? Also das ist ja die eigentliche Frage, ne? Also da geht es viel mehr darum und so. Das ist aber ein Ping-Pong und das macht auch Spaß, ja. Also das macht meiner Ansicht nach auch eine gute Geschichte aus.
Du hattest von Regeln für den Krimi gesprochen und dann gerade auch erwähnt, dass du dann mal eben bei so einem neuen Charakter für die Lindenstraße erfunden hast. Nun ist die Lindenstraße ja so vom Spannungsbogen her als, ich weiß nicht, ist das eine Telenovela? Ist das
eine Soap.
Ja. So, dass wir tatsächlich häufig mit neuen Charakteren konfrontiert werden, die Handlungen wechseln, es ist relativ fluide, es werden häufig am Ende einer Episode Sachen offen gelassen, sogenannte Cliffhanger produziert, um die Zuschauer in die nächste Folge rüberzuziehen. Der Kriminalroman an sich, und da sind wir jetzt wieder, ne, bei Bewegtbild zurück zum Buch, jetzt habe ich hier so ein abgeschlossenes Produkt in der Hand. Da ist der Spannungsbogen relativ klar vorgegeben. Man muss sich halt auf diesen Seiten abspielen. Wenn es jetzt keinen Teil 2 gibt, der ja hoffentlich vielleicht schon geplant ist, wer weiß. Ja, ja. Und da wäre jetzt für mich die Frage, du hattest von Regeln für den Krimi geredet. Kannst du da für mich als Laien mal so ein paar nennen?
Naja, also Krimi erstmal ist ja wichtig zu unterscheiden von anderen Spannungssachen. Das ist ja ein Whodunit. Ne? Also es geht ja darum, tatsächlich dieses Rätsel zu haben. Wir haben einen Toten, mehrere Tote. wer war's? Mhm. So, das ist erstmal eine Grundstruktur, die ich eigentlich tatsächlich gar nicht so gerne mag, weil sie emotionales Erzählen erschwert, ja, weil wir natürlich erst ganz am Ende erfahren, wer es war und was dessen Motive sind. Ne, da geht natürlich viel verloren, was man sonst schön unterwegs in Ruhe erzählen könnte. Und das ist schon einmal die wichtigste Grundregel, ja, also dass man natürlich nicht zwischendurch schon ganz klar verrät, wer es ist. Und was die Regeln gibt, ich kann die jetzt tatsächlich jetzt nicht hier erstens, zweitens, drittens auflisten. Es gibt natürlich so Sachen, dass man falsche Verdächtige haben will, ja, dass man eine bestimmte Anzahl von entweder noch weiteren Toten oder neuen großen Höhepunkten haben will. Aber da muss ich sagen, das ist auch viel Intuition, die ich dann auch beim Erzählen habe und die auch sich dann an manchen Punkten gar nicht so sehr von der Lindenstraße unterscheidet, weil zum Beispiel haben wir hier auch ganz viele Cliffhanger drin. Also die sind dann am Ende eines Kapitels. Mhm. Also wo dann auch klar ist, okay, eigentlich wollte vielleicht jemand das nur noch zu Ende lesen und dann endlich schlafen, aber das wird schwierig werden, weil jetzt wieder was aufgemacht.
Also ohne Scheiß, das ging mir heute in der Mittagspause wirklich genauso. Also ohne Mitz, ich bin dann relativ fix von der Toilette wiedergekommen und habe weitergelesen. Also das war, ja, da habe ich mich. Ja, also jetzt kein Scheiß, da war ich auch von mir selber überrascht, weil ich das Buch tatsächlich mit so einer gewissen Voreingenommenheit angefangen habe, ja, gegenüber meinem Vater. Und es war auch eine der ersten Notizen, die ich mir gemacht habe, dass ich geschrieben habe, seltsames Pacing. Also ich das bin ich jetzt total beim Schreibstil von meinem Vater und versuche das irgendwie zu analysieren, ne? Aber lange Sätze, kurze Sätze und dann mein Vater ganz beliebt diese Ein-Wort-Geschichten oder so Drei-Wort-Sachen oder auch Peer gleich Ali, Punkt. Mhm. So, und am Anfang habe ich noch mit mir gehadert und dachte mir, das ist mir zu, weiß ich nicht, zu Cass, zu fresh, irgendwie zu versuchen, diesen Roman zu packen. Inzwischen beim weiteren Reinlesen und mit der Hauptfigur als Läufer sehe ich das Ganze eher sportlich tatsächlich. Das ist wie so eine Art Läufer-Morse-Code. Und das finde ich total spannend, dass mir dann irgendwann klar geworden ist, dass der Schreibstil meines Vaters dann tatsächlich in so eine Erzählung vielleicht ganz gut reinpassen könnte.
Ja, der ist großartig. Also ich bin ja ganz begeistert von dem Schreibstil und das ist auch was ich gar nicht könnte. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, was unsere Zusammenarbeit jetzt ausmacht, dass jeder seinen Schwerpunkt hat, was er ganz gut kann und der andere kann das andere ganz gut. Also das eine ist, also ich kann eher plotten und Tayo kann eher wirklich gut schreiben. So, mhm. Ja, also das macht jetzt dann auch viel aus und es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, eben auch den Schreibstil und auch das Tempo auch mit in die Geschichte mit reinzunehmen. Ja, also das einfach aufzugreifen, was du gerade beschrieben hast, dass sich das alles halt auch wie ein Lauf teilweise anfühlt. Ja? Mhm. Also das ganze Buch ist ja ein Lauf, sozusagen. Es hat 42 Kapitel, es endet im Finale des Marathons auch und so. Und das war uns ja auch wichtig dabei.
Geil, das ist ein super Easter Egg tatsächlich. Finde ich großartig, dass da sowas mit eingebaut wird.
Jetzt sind wir ja bei Per Pedis. Also der ist Kommissar, der ist Läufer, der ist auch irgendwie bei der Polizei schon aufgefallen durch seinen Laufmarathon, also Marathons, die er mitgelaufen ist.
Er ist Polizei-Europameister.
Er ist sogar Polizei-Europameister. Ja. Wie seid ihr diesem Charakter nun oder dieser Persönlichkeit so auf die Spur gekommen? Also, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so anfängt dann zu schreiben und du schreibst ja auch, also ihr schreibt ja beide in dem Buch. Es ist ja nicht so, dass Hajo jetzt alles alleine geschrieben hat, sondern du hast ja auch Kapitel geschrieben oder hast Anmerkungen gemacht oder Sachen verändert.
Ja, aber vielleicht, ich kann ja mal kurz den Ablauf da beschreiben, genau, weil der ist ziemlich klar eigentlich. Das hat sich dann nach einer Zeit so herausgestellt, dass das gut funktioniert und auch jetzt, wir schreiben nämlich tatsächlich gerade den zweiten. Oh. Der Band funktioniert auch wieder so sehr gut. Wir treffen uns und plotten ganz grob die Geschichte gemeinsam. Also das ist so wirklich
also die ganze Geschichte.
Die ganze Geschichte und auch dann immer so ein bisschen häppchenweise, sagen wir mal, für 10, 15 Kapitel mal einen Nachmittag, dass wir einfach mal so eine grobe Richtung haben mit Stichworten. Dann schreibe ich einmal sozusagen eine Art Storyline. Also ich schreibe schon für jedes Kapitel auch einen relativ ausführlichen Text, was jetzt in dem Kapitel passiert. Also da ist dann sozusagen meine Stärke auch des Strukturierens und des Plottens drin. Aber es ist wirklich nur für Hajo geschrieben. Das ist jetzt nicht besonders poetisch oder schon auch witzig, sondern da steht jetzt wirklich, was passiert und was sind die wichtigen Informationen und die Höhepunkte und so weiter. Und dann schreibt Hajo die Kapitel, also auf der Grundlage. Mhm. Deswegen ist sprachlich schon alles von ihm, außer wir haben eine Nebenfigur bei uns da mit dabei, Uli, Das ist eine ukrainische Flüchtlingsfrau oder junge Frau. Deren Kapitel habe ich geschrieben. Also es gibt ein paar, die aus ihrer Sicht, weil wir auch mal eine Unterbrechung haben wollten, weil wir das Tempo mal verändern wollten und noch mal eine Außensicht auch gerne auf Peer hatten. Und das sind, glaube ich, 5 Kapitel oder so. Die habe ich geschrieben, damit sich da auch direkt schon mal der Erzählton unterscheidet. Und am Ende kriege ich die Kapitel dann von Haju wieder und ich überarbeite dann noch mal und gucke halt, dass die Anschlüsse stimmen und auch tatsächlich vielleicht da noch mal gekürzt wird. Das muss man häufiger mal bei Haju oder auch mal was ergänzt wird, was jetzt nochmal wichtiger an Informationen ist und so weiter. Und dann liest er aber auch nochmal und korrigiert. Also dann ist da auch nochmal so ein Ping-Pong.
Ich habe mal irgendwann mit einer Freundin auch versucht, ein Drehbuch zu schreiben. Und ich weiß noch, dass wir vorher die Personen so ein bisschen festkriegen mussten. Also wer ist da jetzt eigentlich und was haben die für einen Hintergrund? Also letztendlich so ein bisschen so ein Psychogramm, wie eine Person in etwa tickt. Also so, dass die auch nachvollziehbar ist. Habt ihr das auch gemacht?
Das macht man durchaus auch bei Romanen, natürlich bei Fernsehserien noch viel mehr, weil dann da ja auch nochmal irgendwann Schauspieler oder Schauspielerinnen dranhängen und so weiter, dass man sogar Profile schreibt für die Figuren. Das habe ich jetzt hier während unserer Gespräche dann ab und zu mal so stichwortartig gemacht und dann auch mit Hajo ausgetauscht haben wir uns darüber. Aber das Kuriose ist, wir haben es gar nicht so intensiv gebraucht, weil wir uns immer relativ schnell einig waren bei den wichtigen Figuren und dann auch da, dass wirklich erstaunlich gut funktioniert hat, sozusagen das Grobe gemeinsam festlegen. Ich sag schon, was ich wichtig finde in diesem, was ich eben beschrieben habe, so als Storyline, und Hajo gibt dem dann Futter und dann bin ich manchmal ganz überrascht, denke so, ja super, aber das ist doch wieder was, womit wir weiterarbeiten können in späteren Kapiteln, und so wächst dann auch eine Figur, so wird die dann immer schillernder und breiter.
Magst du Per Pedis?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also das ist wirklich auch eine schöne, also eine tolle Figur, eine ungewöhnliche Figur. Tatsächlich in meinem ganzen Roman hatte ich immer weibliche Hauptfiguren. Und das ist jetzt zum ersten Mal seit längerem eine männliche Hauptfigur, die aber was für mich sehr Modernes hat. Also was sehr Ungewöhnliches, auch auf eine Art. Er ist jetzt nicht unbedingt ein Feminist, würde ich sagen. Ja, aber er ist ein Mann, der sich mit allen möglichen Themen auseinandersetzt und das auf eine sehr moderne Art und Weise.
Wir haben ja Moderationen, meinetwegen Kongresse und so weiter, wo plötzlich auch nach Frauen gefragt wird, also die Moderatorin, die junge, diverse Moderatorin. Hast du das Gefühl, dass das beim Buchschreiben inzwischen auch vermehrt darauf geachtet wird, dass es so einen Ausgleich gibt an Frauenrollen auch in so einem Buch? Oder Hauptrollen?
Ich glaube, es wird endlich, muss ich sagen, darauf geachtet, dass auch vermehrt Frauen in den Vordergrund kommen, also auch bei Preisverleihungen und eben halt auch bei Podiumsdiskussionen und so weiter. Da gibt es ja auch Erzählungen aus der Vergangenheit, die absurd sind.
Ja.
Und dass sich da was verändert, auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt nicht, also der Verlag hat jetzt nicht bei uns gesagt, bitte, ihr müsst aber jetzt mehr queere
wir
Figuren
noch
drin
eine
haben
weibliche.
Oder irgendwie sowas. Ja. Also das war unser eigener Ansatz und der uns auch selber aber von Anfang an wichtig war. Also da gibt's auch eine kleine Anekdote, die ich ganz schön finde, weil irgendwann war eine dieser Nachrichten, diese WhatsApp Voicemail-Nachrichten von Hajo, naja, wie wär's denn, wenn die Kollegin von Peer eine Transfrau wäre? Und das kam so aus dem Nichts, also wir waren schon relativ weit und ich dachte so, ja, wie kommt er denn jetzt da drauf? Und fand es auch erst ein bisschen, weil er erzählte dann so ein paar Sachen über die auch ein bisschen schräg waren, und ich dachte, ja, aber wir wollen es jetzt ja nicht lustig machen und so. Und dann merkte ich aber auch relativ bald bei uns beiden, es gibt eine gewisse Unsicherheit mit dem Thema, so, weil wir kennen jetzt persönlich vielleicht gar nicht so viele Transpersonen, und es ist doch ganz schön, auch unseren Peer da unsicher sein zu lassen und das alles zu erzählen, was auch an uns an Fragen drin ist, ja, auch was zum Thema Männlichkeit und so weiter, was immer so im Subtext bei uns oft drin vorkommt, und dann unser eigenes damit reinzugeben und aber eben darauf zu achten auch, und das habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht, dass es jetzt nicht veralbert wird und lächerlich wird, sondern emotional erzählt wird. Und es gibt auch eine, also das würde ich jetzt nicht spoilern, es gibt wirklich eine total emotionale Szene, die ist eine meiner Lieblingsszenen, eben mit den beiden dann auch. Ja.
Das bringt mich zu der Frage, glaubst du, es gibt so eine Schwelle in einem Künstler, in einem Autoren, in einem Literaten, in einem Schreiber, wie viele Charaktere, wirklich von ihm gut gefundene Charaktere er produzieren kann. Ich musste da gerade drüber nachdenken. Du hast jetzt gerade gesagt, und das fand ich total spannend, dass du mit dem Ermittler Perpedes quasi mit einer privaten, von dir gelebten Unsicherheit nicht aufräumst, aber zumindest reflektierst und anfängst, dieses Thema für dich anzugehen. Da ist dann für mich die Frage, wie vielschichtig kann ich denn als Schreiber sein eigentlich und wie viele Fragen natürlich kann ich mir über mich selbst stellen und wie viele Charaktere können daraus kommen, entstehen, die die letzten Endes eine Handlung tragen können. Also meinst du, da gibt es irgendeine Zahl?
Also ich bin noch nicht an eine Grenze gestoßen.
Okay. Was würdest du sagen, was ist so dein...
Keine Ahnung, ich habe 400 Folgen Lindenstraße fast geschrieben, ich habe 30 Romane geschrieben und es wird mir nicht langweilig und natürlich sind nicht alle Figuren basieren jetzt auf mir. Also das wäre auch komisch und würde auch nicht funktionieren. Ich glaube, so interessant bin ich dann auch wieder nicht. Es sind aber immer wieder die einzelnen Teile des Lebens, ja, die sich ja auch bei mir verändern. Ja, also man muss sich dann nicht wundern, wenn es in der Lindstraße eine Phase gab, wo die Leute immer kleine Kinder hatten, weil ich natürlich dann auch kleine Kinder hatte. Oder das war in meinen ersten Romanen auch so. Und das sind dann auch so Themen, die dann mit einfließen. Aber natürlich nehme ich das auch ganz viel aus der Welt um mich herum. Ja, also auch von natürlich Leuten, die ich kenne, aber auch aus den Medien oder auch aus anderen Serien oder Filmen oder Büchern gibt es dann Input, was genutzt wird. Ich glaube jetzt, dass alle immer nur durch mich allein gespeist werden, das würde auch nicht funktionieren, da wäre sicher ein Limit.
Gibt es irgendeine Serie, die du jetzt gerade sehr empfehlen kannst? Fällt mir dazu ein?
Oh, ich gucke wahnsinnig viel. Also tatsächlich habe ich gerade das Three-Body-Problem bei Netflix geguckt, auch durchgeguckt, weil ich das Buch auch schon wahnsinnig toll fand oder die Bücher. Die drei Sonnen und die Fortsetzungen, das ist schwer, wahnsinnig schwer zu verfilmen. Als ich das damals gelesen habe, dachte ich so, ja, nee, das ist okay, wir sind schon mal sicher, verfilmt wird es nicht, aber sie haben es geschafft und auch ganz gut. Also da ist sehr viel zusammengedrückt, so ein bisschen, aber ich fand es eine schöne Verfilmung. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
Du hast jetzt gerade den Streaming-Dienst schlechthin angesprochen, zumindest, also Netflix steht so in den meisten Köpfen vieler Menschen dafür, für den Streaming-Dienst schlechthin. Was mich interessiert, und da habe ich mit meinem Vater auch schon mal drüber geredet, anhand von gigantischen Datensätzen, die ja zum Teil erhoben werden, während Leute tatsächlich aktiv Shows gucken und dann wird geguckt, wo machen sie aus, wo springen sie 15 Sekunden nach vorne, welche Szenen funktionieren bei der Zuschauerschaft wie? Siehst du da Chancen in diesen großen Datensätzen oder glaubst du eher, dass sich vielleicht Drehbücher einfach gefälliger entwickeln und angepasster werden und da wenig Raum bleibt für Neues?
Also ich wäre neugierig, ich würde mir die Daten, wenn sie uns zur Verfügung gestellt würden, was sie aber teilweise auch nicht
mehr kostet halt auch Geld.
Genau, ja. Würde ich mir natürlich angucken und auch überprüfen, ob man daraus irgendwas ziehen kann. Wenn es so Feedback gibt, also zum Beispiel bei der Lindenstraße gab es auch immer wieder Zuschauerbefragungen, auch relativ aufwendig und wir fanden das auch immer interessant durchaus, aber tatsächlich war da ganz, ganz selten Überraschung dabei. Also das sind dann schon Sachen, wo man sagt, ja, das ist uns eigentlich klar, dass das jetzt eine unsympathische Figur ist oder dass die Geschichte besser lief als die, das sehen wir selber. Also ich glaube, was es einem wirklich bringt, ist doch limitiert. Und tatsächlich, wenn man dem blind folgen würde, das würde nicht funktionieren, dann würde es irgendwann alles doch sehr langweilig werden, weil ich glaube, die richtig guten Geschichten haben ja auch immer was Überraschendes, ja, und was doch ein Stück weit Innovatives. Natürlich kann man nur so und so viel Plots erzählen, die sind schon auch da, ja, und klar eigentlich, aber es gibt dann immer wieder Elemente, die neu sind und die würde man nicht finden, wenn man einfach das macht, was die Zuschauer
bisher was funktioniert, genau.
So, ja. Also das geht sicherlich in bestimmten Bereichen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Küstenkrimis es gibt und dass die Leute das immer noch lesen. Also ich glaube, die ganze Ostsee und Nordsee müsste eigentlich schon tot sein. Alle Leute drauf, weil die
schon mal weitergehen.
Aber trotzdem gibt es dafür ein großes Interesse und es geht weiter. Ja, aber wenn man jetzt sowas einen mal wirklich überraschen will, wie jetzt zum Beispiel eben auch hier mit dem Three-Body-Problem, weil das hat mich auch echt umgehauen, ja, da hilft einem das nicht weiter.
Ich habe es in einer der letzten Montagsfolgen angesprochen, vor kurzem erst gesehen, den Film Parasite. Und der hat, glaube ich, ziemlich genau in der Mitte des Films einen gigantischen Turning Point, wo ich wirklich gemeinsam mit meiner Partnerin einfach mit offenem Mund vor dem Bildschirm saß und mir dachte, nee, das ist jetzt ja nicht gerade passiert. So, also weil ich hätte mir jetzt viel vorstellen können, sondern das passiert jetzt gerade nicht. Genau. Das fand ich wirklich abgefahren.
Ja, und da kommt man halt mit Umfragen oder auch mit KI nicht hin. Ne? Also das ist dann schon, ich glaube, da muss jemand einfach eine tolle Idee haben oder eine merkwürdige WhatsApp-Nachricht oder keine Ahnung was, woraus dann sowas wird.
Was macht einen guten Plot aus?
Also ich würde erstmal sagen, es ist sicherlich hilfreich, wenn der Leser, die Zuschauerin nicht erkennt, dass es ein Plot ist, sondern wenn man einfach das Gefühl hat, man kriegt eine Geschichte erzählt und wird mitgezogen und mitgerissen im besten Fall, oder man wird berührt. Also ich glaube, Emotionen, Gefühle, also das ist einfach das, also und zwar im Zuschauer, nicht in den Figuren selber unbedingt. Ja, also das ist auch ein Missverständnis oft, sehe ich auch, dass das Drehbuchautoren oder Autorinnen manchmal einfach Leute weinen lassen und sagen, da ist doch Emotion, aber eigentlich soll ja der Betrachter weinen, ja, im besten Fall. Ja. Und wenn man das schafft, mit einer Geschichte Emotionen zu erzeugen, auch natürlich Lachen oder was auch, Wut, Angst, keine Ahnung, was kann es auch mal sein, ja, ich glaube, das macht eine gute Geschichte aus. Ja.
Finde ich spannend. Ich hatte mir nämlich noch als einen Punkt die Relatability Fatigue aufgeschrieben. Das war so ein Phänomen, was auf Social Media ganz kurz aufgeflammt ist. Da ging es irgendwie darum, dass sich vor allem Personen des öffentlichen Lebens, man gehe jetzt von Kim Kardashian aus zum Beispiel, sich dabei zeigen, wie sie irgendwie Toast in den Toaster steckt und den dann anmacht. So, also ne, sie ist ja auch nur ein Mensch und kocht auch nur mit Wasser. Das ist vielerorts total nach hinten losgegangen. Was ich an diesem Thema spannend finde, ist genau dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, Michael, inwieweit kann ich mich als Zuschauer, ich soll derjenige sein, der weint, ne? Nicht der Schauspieler soll für mich weinen, sondern ich soll derjenige sein, der von der Inszenierung dieser bestimmten Szene im Film so mitgenommen ist, dass ich weinen soll. Perpedes, nicht schlecht das Wortspiel, okay, gebe ich euch, aber dann Koslowski. Oh Mann, ey, wirklich, da dachte ich mir, da bin ich dann irgendwie das erste Mal.
Koslowski ist der Gegenspieler.
Genau, ich wollte jetzt, sollen die Leute ja selber lesen, Mann. Aber nein, natürlich, Koslowski ist Peers quasi kosmischer Gegenspieler, ne, frisch dazugekommen, der junge, dynamischere Kollege und Peer, der immer noch auf seinem Titel als Polizeieuropameister irgendwie runtergekocht wird, stinkt dagegen nicht so wirklich an. Da dachte ich mir, da habe ich jetzt so ein bisschen Relatability Issues, weil so den Koslowski, den kann ich noch nicht ganz greifen, so als Gegenspieler.
Ja, aber wir haben auch jetzt von, zumindest jetzt von Verlagsseite und so, ein sehr positives Feedback zu der Figur gekriegt und ich finde den, ich mag den, aber weißt du, du wirst es nie erreichen, dass alle mit allem relatable sind.
Ja, ja.
Also das ist natürlich was, was nicht funktioniert und womit man auch als Autor umgehen muss oder was man aushalten muss, dass man sagt, okay, das funktioniert jetzt bei der Person nicht so und bei der Person funktioniert es ganz gut. Also von daher schreckt mich das jetzt erstmal nicht.
Ey, alles
weil,
cool.
Weil ich glaube schon, dass der zwar auch überzeichnet ist an vielen Stellen, aber dass der ganz gut funktioniert und wir haben ja auch noch mehr mit dem vor.
Es ist vor allem der Name. Es ist vor allem, wenn ihr Perpedes habt, ey, dann muss doch irgendwie, ich habe so lange gerätselt, was der kosmische Gegenspieler von Perpedes sein könnte, so Armin Auto oder irgendwas, aber das ist alles nicht gut genug, so, und irgendwie, um auch dieses Pedes, ja, ist schon schwierig, ich sehe das schon.
Tatsächlich, das hat dein Vater reingebracht, ne? Also auch der Name Koslowski stand da schon relativ früh in irgendeinem Papier, ich glaube, dass der von ihm auch war. Aber wir hatten sogar zwischenzeitlich noch ein paar andere sprechende Namen, aber haben gesagt, so nee, das wollen wir jetzt nicht übertreiben. Also es ist jetzt keine Marvel-Verfilmung oder irgendwie sowas oder kein Marvel-Roman, sondern wir beschränken uns jetzt eben auf unseren Peer, weil wir das von Anfang an so über den geredet haben. Das war ja, wie gesagt, das was Hajo auch da reingebracht hat. Und ich glaube, das hätte uns beiden dann wehgetan, den jetzt einen vernünftigen Namen zu geben, sozusagen. Und es funktioniert auch. Und was uns aber auch beide, waren wir uns auch sehr schnell einig, ist, es wird nie darauf Bezug genommen. Also keiner in dem ganzen Roman sagt man, das ist aber ein komischer Name oder das ist ja ein passender Name, sondern das ist einfach so, das ist jetzt der Name einfach, Punkt.
Ja.
Wenn ihr jetzt da so sitzt und du skizzierst einzelne Kapitel und ihr habt von Peer so eine Idee, wie der so ist und Koslowski irgendwie auch, wie ist das dann, also gibt's dann einen von euch, der dann mehr in dieser Person drin ist, in dieser Gestalt drin ist und der andere, der dann eine andere Persona übernimmt?
Nee, würde ich nicht sagen. Also, dass wir das, also wir haben es nicht bewusst aufgeteilt, wie ich eben gesagt habe, ich schreibe halt die Kapitel von Uli so und vielleicht bin ich dann etwas mehr in ihr drin auch so und wie auch gesagt, ich habe ja schon sehr viele Romane mit weiblichen Hauptfiguren geschrieben, ich mach das sehr gerne, finde das auch sehr spannend.
Du hast ja auch so ein Pseudonym, ne? Du bist ja auch Vanessa Mancini, wer ist das?
Das ist einfach nur mein Pseudonym und das ist auch ein offenes Pseudonym, unter dem ich halt im Self-Publishing, also selbst veröffentlicht Bücher geschrieben habe. über 20 und da war es einfach nur, das ist eine Marke, ne? Das war ein Verkaufsding. Wenn ich jetzt einen Liebesroman schreibe, sind meistens humorvolle Liebesromane, dann kommt das mit Michael Meissert nicht so gut. Und dann haben wir da irgendwie so ein bisschen rumexperimentiert und sind bei diesem Namen gelandet und das war halt sehr erfolgreich, deswegen habe ich ihn dann auch
Aber behalten. Wie weit bist du das dann auch? Also bist du dann, ich spinne jetzt rum, ich sehe dich so mit Perücke und hohen Schuhen schreiben? Nein.
Nein, natürlich nicht. Das habe ich tatsächlich einmal gemacht. Also wir haben so eine Community von Self-Publishern und eine erfolgreiche Kollegin, Poppy J. Anderson, das ist natürlich auch ein Pseudonym, hat da mal eine Feier gemacht und wir haben alle ein Video für sie gedreht. Und da habe ich tatsächlich mal mir ein Kleid angezogen, eine Perücke und als Vanessa Mancini sozusagen mein Dankeswort gehalten. Das war lustig und hat Spaß gemacht, aber natürlich ist das für mich einfach nur eine Marke. Ja, so ja, mehr ist es nicht.
Warum sollte man unbedingt dieses Buch kaufen?
Weil es gut ist. Ja, weil es eine ganze Menge Sachen hat, die man, glaube ich, in anderen Kriminalromanen nicht so findet. Also es hat erstmal diese ganze Läuferwelt, Läuferszene. Ich finde es persönlich, lese oder gucke auch sehr gerne Sachen, die in einer Welt spielen, also auch wo die Elemente immer wieder auftauchen, wo das ein großes Thema sich durchzieht. Und das ist uns, glaube ich, da sehr gut gelungen. Und auch eine Welt, die jetzt in Krimis nicht so oft vorkommt. Also das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Und wir haben einfach auch bezaubernde Figuren und auch eine ganze Menge Humor mit drin, ohne dass es jetzt albern wird oder dass der Fall nicht ernst genommen wird. Also eigentlich ist es sogar ein recht brutaler Fall teilweise und auch spannend. Und das war uns auch wichtig. Also es ist ein ernsthafter Krimi. So, mhm. Den kann man als Krimi einfach so auch lesen und aber kriegt dann noch eine ganze Menge mitgegeben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum er sich auch ein bisschen unterscheidet von anderen.
Ihr werdet ja auch auf Tournee gehen mit dem Buch, so mehr oder minder, ja. Wo kann man euch sehen oder wo kann man erfahren, wo ihr überall seid?
Ja, es gibt da eine ganze Menge Sachen, die geplant sind, sehr unterschiedliche Sachen. Zunächst einmal haben wir jetzt am Samstag eine Buchpremiere hier in Berlin im Pfefferberg-Theater, wo Hajo und ich das Buch dann vorstellen werden und hoffentlich auch alle unterhalten werden.
Gibt's da noch Tickets?
Da gibt's auf jeden Fall noch Tickets, ja. Da, also würden uns freuen, wenn da noch ein paar Leute auftauchen. Und wir haben aber danach verschiedene, zum einen Lesungen in Buchhandlungen. Das kann man auf der Seite von Drömer Knauer, dem Verlag, sehen, wenn die schon bestätigt sind. Zum anderen haben wir etwas sehr Kurioses und was es auch bis jetzt, glaube ich, noch nicht gab, eine Kooperation mit Brooks, also dem Schuhhersteller. Und für die macht Hajo alleine allerdings, weil da er der Experte ist, auch ganz viele Events in Laufläden oder Schuhläden oder an verschiedenen Orten. Und das wiederum findet man auf der Seite von brooksrunning.de. Und wir haben auch noch einen Instagram-Account, den haben wir extra eingerichtet. Und den zu pflegen ist gerade meine Aufgabe vor allen Dingen. Der heißt achilles.krimi. Da erfährt man das sowieso alles. Also bitte folgt dem und ihr werdet informiert und man kann ab und zu auch was gewinnen und sehr lustige Videos von uns beiden sehen.
Genau, wie mein Vater seinen Laufschuhfetisch gemeinsam mit seinem Co-Autor unter dem Pseudonym Achilles in dem neu erschienenen Kriminalroman Nur der Tod ist schneller laufende Ermittlungen so aufarbeitet. Das könnt ihr jetzt alles nachlesen. Es ist gestern erschienen im Drömer Verlag.
Eins verlosen wir. Und Michael, du darfst sagen, was der Hörer, die Hörerin antworten soll oder beziehungsweise vielleicht eine Frage, die die beantworten, damit sie so ein Buch gewinnen können.
Was ist die Lieblingsdisziplin beim Laufen?
Die Lieblingsdisziplin beim Laufen.
Ja, bei meinem Vater wäre es auf jeden Fall Intervalltraining. Davon schwärmt er immer, das weiß ich.
Genau. Man kann auch sagen, ich laufe nicht. Das wäre dann ja auch eine Antwort.
Ist auch
ja.
eine Antwort,
aber definitiv. Es kann halt der 100-Meter-Sprint oder der Marathon oder jetzt habe ich gerade gelesen von einem Ultramarathon, wenn man 60 Stunden läuft, den zum ersten Mal eine Frau beendet hat in der Geschichte dieses Marathons. Also als eine von 20 insgesamt dachte ich auch, okay, warum machen Menschen sowas? Aber so, es gibt eine große Bandbreite und ja.
Und wir sind der Mutmach-Podcast, insofern zählen bei uns eh alle Antworten und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Kauft euch das Buch oder nehmt an unserem Gewinnspiel teil, folgt den beiden auf Instagram und staubt vielleicht da auch noch ein Exemplar ab oder vielleicht sehen wir uns auch am Samstag bei der Buchvorstellung.
Genau. Vielen Dank, Michael, dass du bei uns warst und uns ein bisschen über diesen Krimi erzählt hast. Wir sind auch schon gespannt, denn der zweite ist ja schon in der Pipeline. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Erfolg damit und ganz viele Zuhörer und LeserInnen vor allen Dingen, damit das Buch dann auch wirklich ein richtig großer Erfolg wird.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.